Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Selbst in seiner Labour-Partei hatte er kaum noch Unterstützer. Der britische Premierminister Starmer hat jetzt dem Druck nachgegeben und seinen Rücktritt angekündigt. Als Parteivorsitzender und damit auch als Regierungschef, so wie es in Großbritannien üblich ist. Bis zur Wahl des neuen Labour-Chefs will Starmer aber Premierminister bleiben. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Manchesters bisheriger Bürgermeister Burnham.
Es ist ein Rückzug mit Ankündigung. Als das Rednerpult aufgestellt wird, sind die Medien längst da. Keine 2 Jahre nach seinem klaren Wahlsieg gibt Keir Starmer dem Druck aus seiner Labour-Partei nach. Nach Verlusten bei der Lokalwahl im Mai und einem andauernden Umfragehoch der Rechtspopulisten von Reform UK. Die Frage, die meine Partei sich jetzt stellt, ist, bin ich der Richtige, um uns in die nächste Parlamentswahl zu führen? Ich habe die Antwort meiner Fraktion auf diese Frage gehört. Und ich akzeptiere sie mit Würde. Darum werde ich als Parteichef zurücktreten. Es war auch ein emotionaler Abschied, mit Dank an seine Frau und seine Kinder. Starmer kündigt einen parteiinternen Wettbewerb an. Bis September soll sein Nachfolger feststehen. Doch es könnte schneller gehen. Der Favorit Andy Burnham, der bisherige Bürgermeister von Manchester, reist heute mit dem Zug nach London. Er gilt als nahbarer und linker als Starmer. Ich bin voll des Lobes für das Engagement und die Verdienste von Premier Starmer. Und ich bestätige, ich werde an dem Wettbewerb um seine Nachfolge teilnehmen. Im Unterhaus wird Burnham heute zunächst als einfacher Abgeordneter vereidigt. Sein klarer Sieg bei einer Nachwahl, auch gegen Reform UK, hatte den Druck auf Starmer erhöht. Teile der Opposition fordern bereits Parlamentswahlen. Burnham habe kein Mandat, um Premierminister zu werden.
Mareike Aden, woran ist Starmer rückblickend gescheitert?
Ja, als er vor nicht einmal 2 Jahren hier in die Nummer 10 Downing Street eingezogen ist und auch im Wahlkampf davor, da hat er Change versprochen, Wandel. Aber das haben die meisten Briten nie gespürt. Stattdessen nach wie vor hohe Lebenshaltungskosten, eine schwächelnde Wirtschaft und auch die unerlaubte Einwanderung über den Ärmelkanal, das ist ein Reizthema hier, das hat er nie in den Griff bekommen. Und die Erfolge, die er erzielt hat mit seiner Labour-Partei, die hat er schlecht kommuniziert. Er gilt in der eigenen Partei als sehr zögerlich, als Technokrat und das dann äußerliche Schocks, wie zuletzt der Iran-Krieg, dazugekommen sind und die Wirtschaft zusätzlich unter Druck gesetzt haben, das hat sicher auch nicht geholfen.
Und was spricht dafür, dass Burnham das Rennen macht?
Andy Burnham, der hat den Spitznamen König des Nordens. Und in Manchester, in dieser nordenglischen Stadt, wo er bisher Bürgermeister war, da hat er eine sehr erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht. Das ist im ganzen Land angekommen, das ist auch in der Partei angekommen. Und dann hat er am Donnerstag eben in dieser Nachwahl um einen Parlamentssitz sehr klar gegen einen Reform-UK-Kandidaten gewonnen. Und das gibt ihm jetzt in der Labour-Partei eine Aura des Gewinners. Er ist auch ein sehr guter Kommunikator, sehr bürgernah. All das, was Starmer nicht so konnte. Und deshalb gilt fast als sicher, dass er einziehen wird hier in die Downing Street. Und vielleicht wird sich gar kein anderer Herausforderer mehr melden.
Mareike Aden, vielen Dank. Wie kann die Rente auch für künftige Generationen gesichert werden? Empfehlungen dazu will die Rentenkommission morgen offiziell präsentieren. Durchgesickert ist bereits der Vorschlag für ein Ende der Frührente. Auch eine längere Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus soll in dem Reformpapier Thema sein. Das sorgt für Diskussionen, nicht nur in der Politik, auch in den Betrieben.
Elektromotoren für die Industrie. In Henningsdorf bei Berlin baut die Firma Menzel tonnenschwere Maschinen. Vieles ist noch echte Handarbeit, körperlich oft anstrengend. Deshalb schauen viele der Beschäftigten hier genau auf die geplanten Veränderungen bei der Rente.
Man hofft ja nicht, dass man noch, wenn man nicht mehr richtig laufen kann und körperlich nicht mehr so kann, dass man trotzdem noch muss. Ist halt, man hat ja seine Jahre schon gearbeitet. Ich habe mit 17 hier angefangen.
Ob man das dann bis 67 oder 70 durchhält, weil es wird ja auch immer schwieriger, denke ich mir mal.
Denn das könnte sich für sie ändern. Das Renteneintrittsalter soll künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden und sich schrittweise erhöhen. Dazu soll die sogenannte Rente mit 63 abgeschafft werden, also die abschlagfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren. Künftig sollen zum Beispiel auch Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen und es soll zusätzlich eine verpflichtende kapitalgedeckte Zusatzrente aufgebaut werden. Große Veränderungen, die heute auch das Gesprächsthema beim Tag der Industrie in Berlin sind. Arbeitgeberverbände kritisieren etwa die neue Kapitalrente und auch die geplanten Rentenbeiträge für Minijobber, die bisher davon befreit waren. Aber es brauche vor allem die neuen Impulse für die Wirtschaft, sagt BDI-Präsident Leibinger. Und die Vorschläge der Rentenkommission könnten ein Teil davon sein.
Das Paket macht einen guten Eindruck. Das sind natürlich Dinge drin, die jeder Seite wehtun. Aber wenn dieses Paket als Gesamtpaket so durchgeht, wonach es im Moment aussieht, dann wäre das sicher ein großer und wichtiger Schritt für Deutschland.
Also wie lange künftig arbeiten? Morgen sollen die Reformpläne dann auch offiziell vorgestellt werden.
Schuldenberge, steigende Ausgaben, leere Kassen. Städte, Landkreise und Gemeinden schlagen angesichts ihrer finanziellen Krise Alarm. Mit einem Aktionstag haben die zuständigen Verbände, Bund und Länder aufgefordert, die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen. Sonst müssten nicht nur weitere Schwimmbäder schließen oder wichtige Sanierungen verschoben werden. Die Menschen könnten dann auch das Vertrauen in den Staat verlieren. Der neue Linken-Chef Pantisano hat umstrittene Interview-Aussagen zurückgenommen. Er hatte der Bild-Zeitung gesagt, dass es keinen Unterschied gebe zwischen der CDU, die faschistische Politik mache, der AfD und Faschisten selbst. Jetzt bat er die CDU um Entschuldigung. Er sehe zwar einen Rechtsruck bei der CDU, er hätte aber nicht verwischen dürfen, dass die Partei im demokratischen Spektrum stehe und die AfD die Demokratie abschaffen wolle. Gewalt und Mobbing sind an vielen Berliner Schulen ein Problem. Das bestätigt eine repräsentative Studie, für die tausende Lehrkräfte und Schüler gefragt wurden. Demnach sieht mehr als die Hälfte der befragten Lehrer Gewalt als großes oder sehr großes Problem an. 61% nehmen eine Zunahme im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit wahr. Lediglich 3% der befragten Lehrkräfte sprechen von einem leichten Rückgang.
Die Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Schöneberg hat es geschafft. Hier gehört Gewalt unter Schülern der Vergangenheit an. Heute kaum vorstellbar, dass noch vor anderthalb Jahren die Lehrkräfte einen Brandbrief geschrieben haben und die Polizei anrücken musste, weil die Stimmung unter den 13- bis 17-Jährigen so aggressiv und gewalttätig war. Damals war die Bergius-Schule ein extremes, aber nicht völlig untypisches Beispiel für die Situation an Berliner Schulen, wie die Studie jetzt ermittelte. Denn Gewalt ist ein großes Problem, außer an Gymnasien und Berufsschulen. Aber sie nimmt überall zu.
Die Ursachen von Gewalt sind vielfältig. Wir sehen, und die Studie sagt es ganz deutlich, dass die Frustrationstoleranz bei Schülerinnen und Schülern abgenommen hat. Die Wissenschaftler sprechen von einer Verrohung der Gesellschaft. Wir sehen einen starken Anstieg von Gewalt an Grundschulen. Das heißt, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Thema, was Schule alleine nicht lösen kann.
Aber auch die Schule kann und muss etwas tun. An die Bergius-Schule kam ein neuer Schulleiter. Er setzt auf klare Regeln wie Pünktlichkeit und Respekt.
Amir, Ibrahim, aufhören. Auch nicht als Spiel.
Und er setzt auf die direkte Ansprache und Verständnis, wie er heute betont.
Hallo Berat, guten Morgen.
Was aber auch hilft, ist eine hohe Form der Kommunikation und der Empathie und eine hohe Form der Präsenz. Wissen Sie, ich stehe jeden Morgen am Schulportal, ich bin in 90% der Pausen draußen auf dem Pausenhof und nicht, weil ich mich den Jugendlichen anbiedern möchte, sondern weil ich ein Gefühl für meine Schulgemeinschaft erhalten möchte.
Dafür brauchen Schulen aber auch die entsprechenden Ressourcen, Personal und Geld, sagt Engin Chatik.
Kolumbien ist nach der Stichwahl um das Präsidentenamt tief gespalten. Das Land steht vor einem Rechtsruck, denn Politikneuling de la Espriella hat die Wahl für sich entschieden. Allerdings denkbar knapp. Mit nur 1 Prozentpunkt Vorsprung gewann er gegen den Kandidaten des Linksbündnisses Cepeda. Aus Protest gegen de la Espriella gab es in einigen Landesteilen Demonstrationen. Cepeda will das Wahlergebnis anfechten. Und zum Sport. Für die deutsche Nationalelf steht jetzt fest, Abwehrspieler Nico Schlotterbeck kann bei dieser WM nicht mehr antreten. Der 26-Jährige hatte sich beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss zugezogen und muss rund 2 Monate pausieren. Für Bundestrainer Nagelsmann ein herber Verlust, zumal er aufgrund der abgelaufenen FIFA-Frist keinen Spieler mehr nachnominieren kann. Partystimmung dagegen im Team und im Fanlager der Kapverden. Der kleine Inselstaat lässt bei der WM weiter die Muskeln spielen. Nach dem sensationellen 0:0 gegen Europameister Spanien folgte ein 2:2 gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay. Jetzt ist sogar der Sprung in die K.O.-Runde drin. Die kapverdischen Inseln liegen vor der Westküste Afrikas, etwa 1600 Kilometer südlich der Kanarischen Inseln.
Freudenexplosion auf den Vulkaninseln im Atlantischen Ozean. Die Mannschaft der Kapverden hat wieder Großes vollbracht. Zunächst das erste WM-Tor in der Geschichte des Inselstaates. Hier das 1:0 gegen Uruguay. Anschließend trafen zwar die Südamerikaner zur zwischenzeitlichen Führung, doch am Ende das 2:2. Die Kapverden haben sich nun weder vom Europameister Spanien noch vom zweifachen Weltmeister Uruguay niederringen lassen. Party in der Heimat. Uns hatte niemand auf dem Zettel. Und jetzt haben wir noch kein einziges Spiel verloren. Das allein ist historisch. Da schreibt gerade ein Land Fußballgeschichte, das ungefähr so viele Einwohner hat wie die Städte Dresden oder Hannover. Der kapverdische Trainer sagt, so sind wir. Die Welt wird uns kennenlernen, dank unserer Mannschaft und unserer Werte. Schon seit der WM-Qualifikation nutzen die Kapverden ihre Nationalelf als Werbeträger für den Tourismus, wie hier auf einer Messe in Madrid zu sehen. Nun dürfte das Interesse an der Inselgruppe weiter steigen, gelegen rund 1600 Kilometer südlich der Kanarischen Inseln. Blaue Haie, so wird die Mannschaft hier genannt. Graffitis an Häuserwänden auf den Kapverden erzählen von einem Traum. Das Team wird es bei der WM sehr weit schaffen. Ein Unentschieden gegen Saudi-Arabien könnte am Wochenende reichen, um in die Hauptrunde einzuziehen und die nächste Party zu feiern.
Wer nach den tropischen Temperaturen am Wochenende auf Abkühlung hofft, muss sich weiter gedulden. Laut dem Deutschen Wetterdienst bleibt es in den kommenden Tagen heiß. Teilweise steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 40 Grad. Im Südwesten des Landes wird vor extremer Wärmebelastung gewarnt.
Freibadwetter. Bei rund 35 Grad heute in Freiburg, das Freibad, einer der wenigen Orte, an denen sich die Hitze gut ertragen lässt.
Man muss halt dann viel ins Wasser gehen, dass man es aushaltet.
Wohl denjenigen, die das können. Andere müssen arbeiten, schlimmstenfalls in der prallen Sonne. Das geht nur bis zum Vormittag, sagen sie hier. Und die Hitze belastet nicht nur die Menschen, sondern auch die Ernte. Denn auch der Salat kann Sonnenbrand bekommen, bislang nur außen, aber...
Die Bestände, die erst in 2 Wochen zum Ernten kommen, die bekommen den Sonnenbrand schon in den inneren Blattschichten. Also wir rechnen bei solchen Temperaturen, dass wir dann also schon deutliche Ausfälle haben.
Extremtemperaturen werden immer häufiger. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. Trotz Schwankungen lässt sich bei den Hitzetagen ein klarer Trend erkennen. 2025 hatten wir in Deutschland 11 Tage mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad. Bis zu den 80er Jahren wäre das ein außergewöhnlich hoher Wert gewesen. Mittlerweile im Vergleich mit den vergangenen Jahren eher Durchschnitt.
Diese Hitzewellen sind natürlich jetzt nicht mehr so die Ausnahme. Das hängt eben damit zusammen, dass in Deutschland die Temperaturen schon 2 Grad angestiegen sind. Wir sind mitten im Klimawandel, damit steigen eben auch die Extreme und das ist das neue Normal.
Dazu gehört auch Starkregen, heute Morgen in Mittelfranken. In Erlangen wurde eine Unterführung geflutet. Wesentliche Abkühlung brachte aber auch der Regen nicht.
Wir schauen auf die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. Juni.
Der Höhepunkt der Hitzewelle mit um 40 Grad im Schatten wird in der zweiten Wochenhälfte erreicht. Bis dahin gibt's außerdem viel Sonnenschein. Die letzten Gewitter des Abends fallen heute Nacht bald in sich zusammen und im Süden klart es auf. Über die Nordhälfte ziehen auch mal Wolken. Der Tag beginnt im Süden sonnig, im Norden auch mit ein paar Wolken. Im Süden tauchen am Nachmittag Quellwolken auf, die vor allem im Bergland einzelne Gewitter bringen können. Im Südwesten heute Nacht wieder tropisch warm, im hohen Norden dagegen stellenweise nur um 10 Grad. An der See bei auflandigem Wind morgen wieder etwas über 20, im Südwesten deutlich über 30 Grad. Auch Mittwoch sonnig und sehr heiß, an den Alpen vielleicht einzelne Gewitter. Donnerstag ähnlich, aber Freitag wird es noch heißer und von Westen steigt die Gewittergefahr.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Susanne Stichler BDI-Präsident Leibinger, ob die Industrie bei den Reformvorschlägen der Politik mitzieht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.